dieses Wort aus dem Propheten Maleachi gehört zu den letzten Worten des Alten Testamentes. Und mit diesem Wort des Propheten Maleachi wird noch einmal die gesamte Geschichte Israels wie in einer Art Bilanz zusammengefasst, im Rückblick auf das, was Gott mit diesem Volk und was das Volk mit seinem Gott erlebt hatte. Und es ist ein Ausblick auf die Zukunft. Wunden sollen geheilt werden und aufgehen soll die Sonne der Gerechtigkeit als der Höhepunkt all der Verheißungen, die Gott seinem Volk gegeben hat. Heute in 4 Wochen beginnt unser Glaubenskurs. Und da ist es gut, weil wir noch 4 Wochen vor uns haben, uns klar zu werden, was wir von diesem Kurs erhoffen und was wir von Gott erbitten und erwarten wollen. Wir machen das heute mit einem Lied. Ein Lied, das im Grunde von Anfang bis zum Ende ein Gebet ist. Unser Liederbuch hat nur 3 Strophen dieses Liedes. Es gibt aber insgesamt 7. Und die werden wir heute alle singen. Es sind sehr kurze Strophen. Aber sie werden uns wie an einem roten Faden durch unsere heutige Predigt führen. Und es ist etwas vom Gewaltigsten, was Gott benutzt, um die Ankunft seines Sohnes in dieser Welt darzustellen. Euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Ein Lied vom Sonnenaufgang. Als wir in den 60er Jahren in München die Pfadfinder gründeten, da waren wir fast in jedem Sommer mit ihnen unterwegs. Wanderungen durch den Bayerischen Wald, in Schottland, über die Schwäbische Alb und einmal ging es von Karlsruhe bis zum Bodensee. Und ihr lieben Pfadis, alles mit Gepäck. Und an jedem Tag ungefähr 25 bis 30 Kilometer. An einer Stelle, und das war unsere letzte Etappe, hatten wir keine Jugendherberge, uns blieb nur beim Bauern im Heu zu schlafen. Und einer hatte die Idee, morgen früh, da steigen wir auf einen dieser Berge ringsrum im Hegau, und werden von oben den Sonnenaufgang erleben. Um 3 Uhr war Wecken. Im Heu fällt das Wecken relativ leicht, auch das Aufwachen. Aber dann waren wir unterwegs, noch so ziemlich verschlafen und durchfroren. Und als wir oben waren, lag die ganze Welt noch im Dunkel. In der Dämmerung waren nur Umrisse zu erkennen. Und dann, noch bevor die Sonne selber sichtbar wurde, eine Helligkeit am Horizont, bis zu dem unvergleichlichen Augenblick, als die ersten Strahlen der Sonne durchbrachen über den Hügeln und auf einmal alles in warmes, helles Licht getaucht war. Und als wir weiter blickten, da sahen wir wie einen Spiegel, wie ein gläsernes Meer, unser Ziel, den Bodensee. Und noch heute erinnere ich mich an diesen Adventstext aus Jesaja 9. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Land der Finsternis sitzen, leuchtet ein Licht auf. Herr, du schenkst große Freude. Und dieses Bild greift unser Lied auf, aus dem wir jetzt die erste Strophe miteinander singen wollen. Sonne der Gerechtigkeit, geh uns auf zu unserer Zeit, brich in deinem Volke an, dass die Welt es sehen kann. Wir bleiben dazu sitzen. Sonne der Gerechtigkeit, brille auf zu unserer Zeit, brich in deinem Volke an, dass die Welt es sehen kann. Erbarm dich, Herr. Das war noch sehr ein schwaches Leuchten. Wir singen es nochmal, dann kommen wir auch besser rein in unser ganzes Lied. Sonne der Gerechtigkeit, geh uns auf zu unserer Zeit, brich in deinem Volke an, dass die Welt es sehen kann. Erbarm dich, Herr. Natürlich, der Prophet Malachi meint nicht die Sonne, die am Himmel steht. Er spricht von Gott selbst, von Jesus Christus als der Sonne der Gerechtigkeit. Und dieses Bild in diesem Zusammenhang ist der Bibel nicht fremd. Im Psalm 84 heißt es, Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Und in der Offenbarung 21 und 22, in der neuen Welt Gottes wird die natürliche Sonne der alten Schöpfung nicht mehr gebraucht. Gott selbst ist ihre Sonne und das Licht seines Volkes. In Lukas, heute Morgen wurde schon der Zacharias zitiert, der zur Ankunft des Sohnes Gottes in dieser Welt sagte, unser Gott ist voll Liebe und Erbarmen. Er schenkt uns den Retter, das Licht, das von oben kommt. Dieses Licht leuchtet allen, die im Dunkeln sind, die im finsteren Land des Todes sitzen. Es wird uns führen und leiten, dass wir den Weg des Friedens finden. Ihr Lieben, wenn ich an unseren Glaubenskurs denke, dann ist das für mich eine erste und wichtige und alles andere überragende Erkenntnis. Wer sich den Aufgang der Sonne der Gerechtigkeit wünscht und darum betet, der wünscht nicht, dass etwas geschieht, der wünscht, dass einer kommt, dass unser Herr kommt. Nicht nur in seiner Wiederkunft, sondern dass er hineinkommt durch seinen Geist in die Wirklichkeit unserer Gemeinde und unserer Stadt. Nicht irgendwann, zu unserer Zeit, nicht irgendwo in deinem Volk, und nicht hinter verschlossenen Türen, sondern dass die Welt es sehen kann. Ihr Lieben, diesen Anspruch sollten wir an uns selbst und an Gott haben. In unserem Glaubenskurs geht es allein darum, dass in unserer Gemeinde die Sonne aufgeht, durch eine neue Begegnung mit unserem Herrn Jesus Christus und dass unsere Gäste hingeführt werden zu ihm, der Sonne der Gerechtigkeit. Wir singen zwei weitere Strophen aus diesem Lied und da wird es schon so dass uns allen etwas mulmig zumute werden kann, wenn wir uns diese Worte vor Augen halten.
Weg die Todchristenheit aus dem Schlaf der Sicherheit. Mache deinen Ruhm bekannt überall im ganzen Land. Erbarm dich, Herr. Schaue die Zertrennung an, der sonst Mand wehren kann. Sammle, großer Menschenhirt, alles, was sich hat verirrt. Erbarm dich, Herr.
Unumwunden spricht der Liederdichter und durch ihn Gott zwei Probleme der Gemeinde an. Probleme, die die Gemeinde zu allen Zeiten umgetrieben haben. Der Schlaf und die Zertrennung. Das erste ist ein starkes Stück. Zu reden von der toten Christenheit. Aber in der Bibel werden zwei Dinge oft in einem Atemzug erwähnt: der Schlaf und der Tod. Paulus schreibt den Ephesern in Kapitel 6: Ihr wart tot durch eure Übertretungen. Da spielt er auf die Vergangenheit der Gemeinde an und sagt: Als ihr von der Sonne der Gerechtigkeit noch nichts wusstet, da wart ihr so gut wie tot. Und einer aktiven Gemeinde schreibt Jesus in der Offenbarung 3 ins Stammbuch: Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Im Grunde, was sich da so leicht liest, ist ein vernichtendes Urteil, was Jesus einer Gemeinde sagen kann: Du hast den Namen, dass du lebst. Du bildest dir ein zu leben. Du hast den Ruf, dass sich bei dir etwas tut. In Wirklichkeit, wenn ich genau hinschaue, sagt Jesus: Du bist tot. Aber das ist es eigentlich, nicht diese Feststellung, sondern Jesus möchte, dass die Sonne der Gerechtigkeit, er selbst, auch mit seinen Strahlen den letzten Schläfer erreicht. Und er durchdringt jeden noch so tiefen Schlaf. Epheser 5: Wache auf, der du schläfst, so wird dich Christus erleuchten. Und im Römer 13 sagt Paulus: Es ist Zeit, vom Schlaf aufzustehen. Und natürlich machen wir uns keine Illusionen. Für den Kirchenschlaf gibt es Spezialisten in der Geschichte des Reiches Gottes: die Leute von Laodicea. Und da stellt sich schon die Frage: Was wären die Kennzeichen, dass man einer Gemeinde attestieren könnte, sie schlafe einen totenähnlichen Schlaf? Es gibt für mich ein ganz wesentliches Kennzeichen. Wenn einer Gemeinde gleichgültig wird, warum der Sohn Gottes Mensch wurde. Für die Welt. Die Welt hat Gott im Blick. Und diese Welt, sagt Johannes, die liebt er. Er hat eine geliebt, dass er alles dran gegeben hat. Und ihr Lieben, die Gemeinde ist tot, wenn sie um Dinge streitet, die der Welt nicht helfen, die ihr den Blick verdunkelt, dass sie nicht mehr die Sonne der Gerechtigkeit sehen und erkennen kann. Diese Welt ist von Gott geliebt. Das ist auch meine Frage, ihr Lieben, in dieser Zeit bis zum Glaubenskurs und während der Zeit dann. Was wollen wir von Gott erbitten? Natürlich Erweckung zum Leben für uns selbst, für unsere Gäste und für diese Stadt, in der wir leben. Und da sagt uns das Lied, worum es eigentlich geht. Es geht um eine Bekanntmachung. Bekanntmachung, das ist für uns etwas so Formales. Aber hier hieß es in dem Lied: Mache deinen Ruhm bekannt überall im ganzen Land. Die Psalmschreiber sagten einmal: Ich will deinen Namen verkünden inmitten der Gemeinde. Psalm 51: Mein Mund wird deinen Ruhm verkünden. Die Gemeinde kann nur den Ruf Gottes bekannt machen, den guten Ruf Gottes, wenn jeder Einzelne von uns das tut. Die Gemeinde ist da eine anonyme Größe, auch wenn wir als Gemeinde diesen Glaubenskurs durchführen. Es ist unser Anliegen, den Ruhm Gottes bekannt zu machen. Das heißt, dafür zu sorgen, dass die Menschen ihn wieder sehen können als den liebenden und erbarmenden Gott. Wisst ihr, was das auch heißt? Wir sind nicht der Gegenstand dieser Bekanntmachung, sondern Gott. Er erweist sich herrlich in der Schöpfung, in der Geschichte und vor allem in der Erlösung. Und da geht es darum, dass die Welt ihn so sehen kann, wie unser Gott ist. Ihr Lieben, wir kommen an einer wichtigen Erkenntnis nicht vorbei. Gottes Ruhm wird entweder durch Gottes Kinder im ganzen Land bekannt gemacht oder die Welt erfährt nichts mehr von der Liebe Gottes und von ihm selbst. Und da machen wir manches Mal so einen Schlenker, indem wir sagen, die Welt hat doch gar kein Interesse. Die wollen doch gar nicht. Die Leute sind doch anderweitig besetzt. Stimmt. Und für mich ist es nicht überraschend, dass die Welt, in der wir leben, anderweitig besetzt ist. Mit tausend Dingen, die sie in Anspruch nimmt und womit sie sich gerne und intensiv beschäftigt. Überraschend ist, dass wir anderweitig besetzt sind. Dass wir nicht die Zeit haben, Gottes Ruhm bekannt zu machen, dass die Welt es sehen kann. Und ihr Lieben, und das gilt für mich genauso, wir müssen schon sehr gedankenlos sein, diese Bitte Gott vorzusingen, ohne zu fragen, wie macht er das eigentlich? Wie macht Gott seinen Ruf in der Welt bekannt? Wenn nicht durch uns und all die, die an diesem Glaubenskurs teilnehmen, durch wen? Wenn nicht heute, wann? Wenn nicht hier, wo? Ach ja, und dann wird dann noch etwas anderes erwähnt. Schaue die Zertrennung an, der kein Mensch sonst wehren kann. Zertrennung. Ich möchte da jetzt nicht ins Einzelne gehen. Aber ihr Lieben, Es hat immer Zertrennungen gegeben in der Gemeinde Gottes auf dieser Welt. Es gibt sie auch in unserer heutigen Zeit, auch weltweit. Und es gibt sie auch hier bei uns. Und der Liederdichter spricht einfach aus: Schaue die Zertrennung an. Er sagt nicht, was Gott tun soll. Er ist zufrieden damit, dass Gott das sieht und dass er dieser Zertrennung wehrt. Ihr Lieben, darum bete ich, dass Gott uns hilft, vom Schlaf aufzuwachen und Zertrennungen zu überwinden. Denn jeder Grund, der zu Zertrennung führt, ist nicht ein Bruchteil dessen wert, was Gott eingesetzt hat für diese Welt, in der wir zu Hause sind. Und dann geht es schließlich noch um die Grundausstattung, die wir brauchen für unseren Glaubenskurs. In der 4. und 5. Strophe unseres Liedes ist davon die Rede: die Grundausstattung, die die Gemeinde braucht, um einen Glaubenskurs durchführen zu können. Tu der Völker Türen auf. Deines Himmelreiches Lauf hemme keine List noch Macht. Schaffe Licht in dunkler Nacht. Und dann gib den Boten, also dir und mir, Kraft und Mut, Glaubenshoffnung, Liebesglut. Lass viel Früchte deiner Gnad folgen ihrer Tränensaat. Erbarm dich, Herr.
Tu der Völker Türen auf, deines Himmelreiches Lauf. Hemme keine List noch Macht, schaffe Licht in dunkler Nacht. Erbarm dich, Herr. Gib den Boten Kraft und Mut, Glaubenshoffnung, Liebesglut. Lass viel Früchte deiner Gnad folgen ihrer Tränensaat. Erbarm dich, Herr.
Der das Lied geschrieben hat, der wusste eine Sache, mit der wir auch vertraut sind. Alle, die Gott in seinen Dienst ruft, fühlen sich hoffnungslos überfordert. Wir brauchen da nicht an Mose und Jeremia und Paulus und andere zu denken. Alle hatten das Empfinden: zu groß für mich. Aber allen, die sich überfordert fühlen, sagt Gott seine Grundausstattung zu. Allerdings, er schenkt sie nur dort, wo sie gebraucht wird. Was ist diese Grundausstattung? Kraft, Mut, Glaubenshoffnung, Liebesglut. Er sagt, das sind die Mittel, die dazu führen, dass die Welt ihn sehen kann. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen und Paulus in seinem Brief an die Thessalonicher erinnert später daran, da schreibt er: wie ihr wisst, das war also auch bekannt, hatten wir zuvor in Philippi viel ausstehen müssen und waren misshandelt worden. Trotzdem fassten wir im Vertrauen auf unseren Gott den Mut, euch seine gute Nachricht zu verkünden, und ließen uns nicht davon abbringen, als es auch bei euch zu harten Auseinandersetzungen kam. wir hatten sie schon hier, die Leute von Open Doors. Und wir haben auf anderem Wege gehört, auch von unserer Freikirche. Uns wird in unseren Breitengraden als Christen und Zeugen von Jesus nicht abverlangt, was andere vor uns und anderswo tragen müssen. Und sie tun es, weil sie sich von Gott Mut, Glaubenshoffnung, Kraft und Liebe schenken ließen für Menschen, die Gott nicht kennen. Und das muss man einfach festhalten. Diese Grundausstattung, die brauchen wir nicht, um auf unseren Stühlen zu sitzen. Das erfordert keinen Glaubensmut. Gottesdienst und Gemeindeleben sind ganz wichtig für uns, aber nicht für uns. Unser Auftrag erschöpft sich nicht im Hiersein, sondern dass wir alles unternehmen, dass die Welt es sehen kann. So frage ich mich auch an dieser Stelle, was wollen wir von Gott erbitten für unsere Vorbereitung auf diesen Glaubenskurs? Und dann ist da ein letztes, worauf er anspricht. Gott stellt eine Frage, die wir gut kennen und die uns manches Mal auch etwas verdächtig vorkommt bei allem, was wir unternehmen. Wenn jemand daherkommt und fragt, ja, was kommt denn da eigentlich dabei heraus? Ich weiß es nicht, was dabei herauskommt. Ich weiß nur eins. Die Frage stellt Gott auch. Was wird bei eurem Glaubenskurs herauskommen? Denn das wollen alle wissen, die sich an einer Sache engagieren. Gott auch. Was ist das Ziel unseres Glaubenskurses und unseres Lebens als Christen? Jesus sagt, ich möchte, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Alle, die Gott gerufen hat, haben dieses Ziel, Frucht. Und ich definiere das heute nicht, weil jede Definition und jede Hervorhebung würde dazu führen, dass wir etwas anderes, was auch wichtig ist, vergessen. Aber in Psalm 126 steht, und darauf bezieht sich auch der Liederdichter, sie gehen hin unter Tränen, jubelnd werden sie ernten. Ich weiß nicht, ob Gott uns das schenken wird, dass Menschen ihn sehen und sagen, ich möchte mit euch gehen, denn ich habe gesehen, dass Gott mit euch ist. Wer jemals versucht hat, einen Menschen mit Jesus über eine längere Zeit bekannt zu machen, der weiß, wovon die Rede ist, wenn hier Tränen erwähnt werden. Und Tränen sind immer ein Zeichen dafür, dass wir bis ins Innerste von einer Sache bewegt sind. Und er meinte sicherlich auch in dem Sinne, wer die Welt von heute anschaut und nicht nur die Oberfläche sieht, sondern wer auch in die Tiefenschärfe geht, der könnte weinen über diese Welt. Es sei denn, dass wir so abgestumpft sind, dass wir sagen, wir können es ja eh nicht ändern. Auch darin sehen wir an Jesus, was es ihm bedeutet hat, mit Tränen zu säen. Er sah die Verlorenheit seines Volkes. Er hatte noch im Ohr den Ruf, den dieses Volk oft und oft erreicht hatte. Und beim Anblick von Jerusalem treibt es dem Erlöser dieser Welt die Tränen in die Augen. Und auch Paulus, als er die Ältesten von Ephesus noch einmal zusammenruft, da sagt er: Ich habe jeden von euch unter Tränen ermahnt. Treibt uns die Not und das Leid dieser Welt noch die Tränen in die Augen? Oder sind wir kalt geworden in unserer Routine, in dem, was wir immer machen? Packt uns noch die Not von Menschen, die ohne Jesus Christus verloren sind? Und ist es diese Liebe, die uns zum Handeln veranlasst? Ihr Lieben, auch als Gemeinde Barmbek und jeder Einzelne von uns, wir leben nicht von dem, was wir haben oder tun. Wir leben nicht von unserem Können und unserem Wissen und vom reibungslosen Ablauf unserer Gottesdienste. Wir leben auch nicht davon, ob wir einen Aufzug haben oder nicht. Höchstens davon, dass mit diesem Aufzug Menschen zu uns kommen, neben denen, die anders nicht mehr zu uns kommen können, aus der Gemeinde, dass sie ihn sehen. Und so hat das Lied und der Dichter begriffen: Wir leben allein vom Erbarmen Gottes. Und Jesus, als er unterwegs war, begegnet er den Aussätzigen, die sagen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Diese siebenfache Bitte aus dem Lied, die lasst uns auch mitnehmen in unsere Vorbereitung auf den Glaubenskurs. Und dann merke ich, dass ich das Thema meiner Predigt ändern muss zum guten Schluss. Nicht nur, dass die Welt es sehen kann, dass die Welt ihn sehen kann. Und das wird sie, wenn er als der Auferstandene, der lebendige Herr in unserer Mitte ist. Lasst uns die sechste Strophe aus diesem Lied singen und dann möchte ich gerne beten.
Lass uns deine Herrlichkeit sehen noch in dieser Zeit und mit unserer kleinen Kraft suchen, was den Frieden schafft. Erbarm dich, Herr.
Wir wollen aufstehen. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir für die Anregung, in Kürze diesen Glaubenskurs hier in Hamburg mit durchzuführen. Weil es dein Auftrag ist, alles zu tun, dass die Welt auch in unserer Stadt dich sehen kann. Danke, Herr, dass du uns dazu berufen hast, dich in dieser Welt, in der Welt unserer Stadt bekannt zu machen. Und ich bitte dich, dass wir uns darauf vorbereiten, indem wir dich bitten: Herr, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Schenk uns Mut, Glaubenskraft und auch die Willigkeit, auf Menschen zuzugehen, die dich nicht kennen. Und schenke so uns als ganze Gemeinde eine neue Erfahrung mit dir. Herr, die Welt hat sich so weit von dir entfernt und oft müssen wir dir auch als Gemeinde bekennen, dass wir mit allem Möglichen beschäftigt sind, aber nicht damit, Menschen in deine Nachfolge zu rufen. Herr, schenk uns, dass auch für uns selbst dieser Glaubenskurs einen neuen Anfang bedeuten kann, in unserer Liebe zu dir und in der Liebe zu dieser Welt, für die du, Herr Jesus, gekommen bist, um uns zu rufen und zu retten. Schenk uns so deinen Segen und deine Hilfe und lass uns eine ganz neue Erfahrung machen mit dir und mit der Gemeinde, zu der wir gehören. Wir danken dir in deinem Namen. Amen.